Aber wir leben in einer Postwachstumsgesellschaft. Es geht um Umbauen, es geht um weniger Bauen, es geht um achtsames, regeneratives Wirtschaften. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir halt bei 30 Grad an Silvester haben und nicht mehr nur 20.
Herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Zirkuläre Helden und Heldinnen zum Wettbewerb Going Circular. Ich freue mich, Ihnen heute die Gewinnerin des Wettbewerbs 2022, die Firma Concola GmbH, vorzustellen. Annabel von Reutern, Head of Business Development, spricht mit uns über die Vision und Mission ihres Unternehmens. Wir haben das Gespräch digital geführt. Zum Hintergrund: Die Concola GmbH ist in der Bau- und Immobilienbranche tätig. Diese Branche ist mit rund 800.000 Unternehmen und etwa 3,5 Millionen Beschäftigten eine der größten Wirtschaftszweige in Deutschland, größer noch als der Fahrzeugbau. Auf der anderen Seite ist die Bauwirtschaft weltweit für fast 40% der globalen Treibhausgase verantwortlich. Sogar 55-60% aller Abfälle stammen aus dem Bausektor. Damit ist die Baubranche der größte Umweltverschmutzer der Welt, der größte Klimakiller. Und kaum jemand spricht öffentlich darüber. Wir alle reden davon, weniger Fleisch zu essen, keine Plastikstrohhalme mehr zu benutzen oder am besten nicht mehr zu fliegen. Aber dass in diesem Bereich eine solche Ressourcenverschwendung stattfindet, ist den wenigsten bewusst. Und genau hier setzt die Firma Concola an. Sie gelten als die Experten für zirkuläres Bauen. Das Ziel ist es, die Baubranche zu unterstützen, ressourceneffizient und CO2-neutral zu werden. Und wie das gelingen kann und warum Concola zu den zirkulären Helden und Heldinnen zählt, das erläutert uns Frau von Reutern in dieser Podcast-Episode.
Wow, das war wirklich eine perfekte Einleitung. Das hätte ich nicht besser machen können. Also vielen lieben Dank schon mal dafür. Die ganzen Zahlen haben Sie jetzt alles schon genannt. Und genau, was Sie gesagt haben, das sind Dinge, die sind nicht bekannt. Es wird im öffentlichen Sektor oder in den Medien und so weiter gar nicht so sehr über das Bauen gesprochen, wobei das eben ein gigantischer Wirtschaftszweig ist, der linear funktioniert derzeit. Und das ist genau unser Ansatz. Diese lineare Wirtschaft, oder dieses lineare Wirtschaften führt eben zu den Konsequenzen, die wir jetzt alle schon spüren. Am Ende des Tages ist es nun mal der Klimawandel. Und unser Unternehmen möchte das ändern. Also wir sagen jetzt auch 2023 unser Motto radikal bleiben. Und mit radikal meinen wir eben nicht sowas wie zivilen Ungehorsam, sondern der Ursprung des Wortes radikal ist ja radix, die Wurzel. Also wir sind der Meinung, wir müssen dieses System an der Wurzel packen und eben von der linearen Wirtschaft zu einer kreislauffähigen Wirtschaft, also so zu einer zirkulären Wirtschaft umbauen. Und das ist natürlich ein gigantischer Auftrag, den werden wir jetzt auch nicht innerhalb eines Jahres schaffen, aber wir sind ja jetzt 2 Jahre schon am Markt und haben schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Das erst nochmal vorweg, womit haben wir Erfahrung gesammelt? Also was ist denn tatsächlich unsere Story? Was wollen wir verändern? Wir haben ein gebautes Deutschland. Ja? Wir haben extrem viele Gebäude in der Nachkriegszeit wieder hochgezogen und da werden eben ganz viele Gebäude nach wie vor abgerissen. Sag mal, ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist nun mal der Fall. Also es wird extrem viel Material, also ganze Gebäude werden abgerissen oder auch nur Bürobauten, sozusagen im Innenausbau, wenn der Mieter, die Mieterin auszieht, eine neue Mieterin rein möchte, vom Design, von der Inneneinrichtung was anderes haben möchte, fliegt in der Regel all das auf die Deponie oder geht ins Downcycling. Also wird geschreddert in den Straßenbau als Verfüllung. Es gibt natürlich auch Materialien wie Stahl, die wieder eingeschmolzen werden und so, aber eben nicht in dieser hochwertigen Eigenschaft, die das Material ja hat, wenn es in diesem Gebäude steckt. Und wir sind der Meinung, das muss sich ändern und das tun wir. Wir gehen also in die Gebäude und machen erstmal eine Bestandserfassung von all dem, was da ist. Denn in der Regel wissen unsere Kundinnen überhaupt gar nicht, was in ihren Immobilien steckt. Also es gibt ja irgendwann mal einen Bauantrag. So, und da hört es in der Regel auch schon auf mit dem, was an Unterlagen vorhanden ist. Also es gibt ja eigentlich eine Planung, es gibt auch eine Ausschreibung, eine Vergabe, es ist das, was eingebaut, aber das ist nie vorhanden, es ist irgendwie verpufft, verschollen. So, und deswegen setzen wir da an und sagen, okay, was ist überhaupt vorhanden? Weil ohne zu wissen, was in Gebäuden steckt, kann man es ja schlecht jemand anderem wieder einbauen. Also ist das eigentlich die Grundlage für den Bestand und unserer Meinung nach auch für den Neubau. Und wie macht man das? Da kursiert der Begriff Materialpass. was am Ende des Tages nichts anderes ist als ein Steckbrief über das Material. Was ist es für ein Material, in welchem Zustand, welche Farbe, Größe, Spezifikation etc. Das kann man also für Bestand und Neubau machen. Und mit diesen Daten oder mit diesem Wissen kann man dann arbeiten. Mit Arbeiten meine ich Wertschöpfungsketten aufbauen, die eben zirkulär sind. Eben nicht linear, es wird etwas produziert, es wird eingebaut, es wird genutzt, es landet auf der Deponie, sondern bevor es auf der Deponie landet, wissen wir, was steckt drin und gucken dann, was muss passieren an Arbeitsschritten, um dieses Material an anderer Stelle oder vielleicht im gleichen Gebäude wieder einzusetzen. Und das kann eben dadurch funktionieren, dass man sagt, okay, das muss zum Beispiel, wenn es eine Leuchte ist, die 20 Jahre ist, muss man die auf LED umrüsten. Wenn es Ziegelsteine sind, muss man die nochmal prüfen und so weiter. So hat also jedes Baumaterial seine eigene Herausforderung, was getan werden muss, um es wieder in den Kreislauf zu bringen. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen unser Ansatz.
Kann man denn jedes Material benutzen? Also, oder gibt es da auch Restriktionen?
Also, ich sag mal so, wir leben im Kapitalismus. Besonders gewünscht ist es bisher noch nicht, ne, dass man Materialien wiederverwendet. Wir leben in der Wegwerfgesellschaft. Es gibt Produkte, die werden auch auf einen kurzen Lebenszyklus hin entwickelt. So, das ist halt leider so. Ja, nichtsdestotrotz gibt es aber viele Produkte, die man tatsächlich wiederverwenden kann. Es hängt gar nicht so sehr vom Produkt ab, sondern von der Art des Einbaus. Ist es verklebt? Ist es mit einem Mörtel, der wirklich, weil es ein Zementmörtel beispielsweise ist, sehr fest die Bauteile zusammenhält, gar nicht lösbar? Also diese Verbindung, Stecksysteme oder eben nicht Stecksysteme, sondern eben verbacken, verschweißt, wie auch immer, das macht uns das Leben etwas schwer. Und Schadstoffe natürlich. Also wir können nichts verkaufen, was schadstoffbelastet ist und wir zum Beispiel, wir können auch nichts verkaufen, was verklebt ist. So, das heißt, da fliegen schon mal ein paar Materialien von der Liste wieder runter. Es gibt aber auch, und da freuen wir uns dann immer wahnsinnig, wenn wir in Gebäude gehen, es gibt viele Materialien, die sind nicht verklebt. Die kann man gut ausbauen. Die sind gesteckt, die sind geschraubt. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Also, wenn ich ein paar Beispiele geben darf, natürlich Ziegelsteine ist so der Klassiker der Wiederverwendung. Da ist eine schöne Patina drauf. Wir mögen das als Menschen. Ne? Das ist irgendwie, es hat eine Geschichte, eine Identität. Und das ist, was wir im Grunde mit allen Bauteilen erreichen wollen, dass die Wertschätzung für diese Bauteile wieder wächst. Und was, also als Gegenbeispiel, eine Teppichfliese. Da wird jetzt jeder sagen, will ich jetzt einen gebrauchten Teppichboden? Also muss jetzt echt nicht sein. Es gibt aber ja, wie gesagt, die Teppichfliese, also keine Bahnware. Und die liegt nur auf so einer, wie so eine kleine Unterschicht auf. Die ist nicht verklebt. Die kann man reinigen, die kann man wieder ausbauen, die kann man palettieren, die kann man woanders wieder einbauen. Bezogen jetzt auf Büros in der Regel. Das funktioniert. Und wenn wir sowas feststellen, dass es eben nicht verklebt ist, sind das dann so die kleinen Highlights, die wir dann auf der Baustelle haben. Also, was kann man wieder verwenden? Innenausbau natürlich ganz viel. Boden, Decke, Wand. Natürlich auch da tatsächlich auch Sanitärobjekte, muss jetzt nicht die letzte Kloschüssel sein, aber hochwertige Waschbecken, Armaturen, Spiegel, dann Systemtrennwände, all diese Dinge. Man kann aber auch in die Fassade gehen. Also wir haben zum Beispiel eine vorgehängte Fassade aus Aluminium, die kann man wunderbar wieder abnehmen und wieder woanders einbringen. Fenster, eigenes Thema, funktioniert an sich gut mit dem Ausbau, muss natürlich von den energetischen Anforderungen genügen, gibt es aber durchaus. Alles, was im Außenraum ist, Pflastersteine, die man gut wieder palettieren kann, feuerverzinkte Stahlelemente, Fluchttreppenhäuser, all diese Dinge. Also es ist wirklich eine lange Liste, ich höre jetzt an der Stelle auf, aber man kann sehr viel wiederverwenden.
Und mit dieser Geschäftsidee haben Sie jetzt den Wettbewerb gewonnen oder mit einem ganz bestimmten Projekt?
Tatsächlich mit der Geschäftsidee. Weil wir, also glaube ich, nein, ich weiß es, wir sind halt die Einzigen, die das derzeit in Deutschland machen. Wir sind mit anderen europäischen Initiativen, Firmen und so weiter im Austausch, die einen ähnlichen Ansatz haben. Und wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Also ich glaube, Deutschland ist durchaus noch mal konservativer. Sie hatten ja die Baubranche angesprochen, die so groß ist, aber auch so zäh und langsam. Und was wir heute planen, steht in 5 Jahren frühestens. Und dann ist es im Zweifel schon veraltet, wenn wir jetzt diese zirkuläre Bauweise wieder betrachten. Genau, aber mit der Geschäftsidee, weil die doch einen sehr radikalen, wie erwähnt, Ansatz hat.
Ja, wie ist es denn zu dieser Idee gekommen? Wer steckt da vor allen Dingen dahinter? Wer sind die Menschen, die das initiiert haben?
Also die Idee gibt es schon länger, im Grunde seit 2012. Da haben unsere Gründer Restado ins Leben gerufen. Das ist ein reiner Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe. Und die Idee kam daher, dass eben einer unserer Gründer als Architekt und Bauleiter auf einer Baustelle war und Türen wurden geliefert. Und dann sagte der Bauherr, nee, also die finde ich jetzt aber doch nicht so klasse. Ich möchte neue Türen. Normalerweise wären diese Türen einfach im Container gelandet, ja, also komplett neue Türen, keine Marke dran, nichts, im Zweifel noch original verpackt. Und da hat der Marc von uns eben gesagt, nee, die stelle ich mir in den Keller, das kann nicht sein, ich ertrage das nicht. Und daraus ist diese Idee entstanden für den Marktplatz. Und das lief dann oder läuft immer noch seit 10 Jahren. Und seit 2 Jahren gibt es eben Concula. Um das Ganze eben auf eine professionelle Planungsebene zu heben, weil genau die Zahlen, die Sie ansprachen, sind einfach gigantisch und das reicht nicht, jetzt mal 3 Türen zu retten, jetzt mal, wenn man es mal so platt sagt. Wer genau noch bei uns eben mitgegründet hat, ist eben also einmal die Architekturseite, dann auch eher die Softwareseite, Informatik. Also wir sind ja im Grunde eine Datenplattform, auf der wir Informationen sammeln, um damit jetzt kurzfristig auch Ressourcen, Abfall und CO2 einschätzbaren. Und unser Team setzt sich mittlerweile aus knapp 30 Personen zusammen. Wir sind überwiegend in Berlin, aber in ganz Deutschland eigentlich verteilt. Und das sind eben ganz viele Softwareentwicklerinnen, um dieses ganze Thema BIM, Implementierung in der Planung voranzutreiben, Materialpasserstellung und so weiter. Ökobilanz, das muss man ja auch am Ende, was hat das eigentlich wissen, was hat es eigentlich gebracht, was wir hier machen, ne? Und genau, zum anderen Teil eben planende Architektin, Ingenieurin, die tatsächlich eben dieses ganze Thema Bestandserfassung, Vermittlung, Wissensaufbau, Beratung von Architekturbüros, Bauherrinnen, öffentliche Hand, wie können wir alle in diese zirkuläre Richtung gehen? Das ist sozusagen unser Team, wie sich das zusammensetzt.
Ja, also wenn ich hier so zuhöre, dann habe ich auch so das Gefühl, da muss man ja wirklich noch mal ganz von vorne anfangen. Im Grunde müsste man das jetzt auch sofort so in den ganzen Berufen, in den Ausbildungsberufen, im Studium eigentlich von vornherein mit aufnehmen als Fach, dass man ganz anders denkt als bisher. Bisher denk ich ja auch, wenn ich
Unbedingt.
jetzt irgendwas baue und sage, ja, wo kriege ich jetzt ich sage jetzt mal Marmor aus Italien her oder so. Ich denke ja gar nicht darüber nach, das anders zu bauen, eben nachhaltig zu bauen.
Absolut. Also wir müssen die Prozesse ändern. Und das geht nur ganzheitlich. Also es reicht nicht, dass eine Person sagt, ich will aber, ich bin ja gern so, ich will aber und das muss ganz schnell gehen. Das funktioniert nur im Team und das funktioniert auch nur über alle Gewerke hinweg. Also es reicht auch nicht aus, dass die Architektinnen sagen, ich hätte das jetzt aber gern so. Die Bauherrin muss mitmachen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen auch ganz, ganz dringend dahingehend geändert werden, dass Materialien zulassungsfähig sind, auch wenn sie nicht ab Werk geliefert werden, sondern aus einer urbanen Mine heraus. Also da sind wir auch noch weit davon entfernt, dass es einfach ist, jedes Material wiederzuverwenden. Wir sind auf politischer Ebene in verschiedenen Ausschüssen. Wir sind eben bei der DGNB mit im Ausschuss, bei der DIN-Normung. Wir sind auch mit Architecture Future verbandelt, die eine ganz tolle Forderung geschrieben haben für eine Musterumbauordnung. So, also da gibt's ganz viel sozusagen, ich sag mal, Lobbyarbeit. Aber wir wollen natürlich heute schon verkaufen und wir verkaufen auch heute schon. Und da gibt es dann sozusagen diverse Möglichkeiten. Also zum einen gibt es, das ist aber natürlich eher für den Privatsektor interessant, gekauft wie gesehen. Ne? So kennt man ja. Wenn es aber natürlich jetzt in große Projekte geht, funktioniert das dann nicht mehr. Also da gehen wir verschiedene Wege, einmal über Hersteller. Ich gendere Hersteller und mir wurde gesagt, das geht gar nicht. Man sagt Hersteller. Egal. Auf jeden Fall über, genau, da gehen wir über die Hersteller, die wir kontaktieren, wenn wir Materialien von ihnen, Bauteile bei uns in den Objekten gefunden haben und sagen, hier Leute, wie sieht's aus? Kreislauffähiges Bauen, neue Geschäftsmodelle. Wollt ihr das nicht mit uns machen? Und da gibt es natürlich Firmen, die sind da ganz konservativ und sagen, ach, sehr spannend, aber nein, danke. Und dann gibt es aber Firmen, die sagen, ja, klasse, super, lasst uns loslegen. Die bereiten das dann auf, rüsten es um, geben eine neue Gewährleistung. So, das ist ein Weg. Der zweite Weg ist zum Beispiel bei den Ziegelsteinen oder auch bei Fassadenelementen, dass man über Prüfinstitute geht, die sich das Ganze eben einmal angucken, auf Herz und Nieren testen und dann auch eine Empfehlung geben können, ob es eben für einen zweiten Lebenszyklus oder eine zweite Lebenszyklusphase reicht oder nicht. Wir sind jetzt auch in Gesprächen mit Versicherungsunternehmen, Wie kann man vielleicht Sekundärbaustoffe versichern? Also Sie sehen schon, da gibt es halt nicht nur den einen Weg. Wir versuchen uns jetzt, solange eben die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht da sind, um uns das Leben leichter zu machen, verschiedene Wege. Man kann auch als Bauherrin sagen, ich stelle das Material bauseits. Das ist auch eine Variante. Also es gibt nicht nur eine Antwort.
Ja, das ist, denke ich, noch ein ganz, ganz, ganz weiter Weg. Aber wie verdienen Sie denn Geld?
Ja, verrückt, ne?
Ja, weil das, ja, das, ich meine, das sind natürlich Dinge, gerade das Thema mit Gewährleistung, wenn es aufgearbeitet werden muss, diese ganze Prozess mit Materialpasserstellung, das erfordert ja viel Manpower. Da kommt natürlich spontan der Gedanke, ich, klar, möchte ich nachhaltig bauen, aber es kostet scheinbar ja bestimmt auch Geld. Oder
Ja, klar. Also erstmal,
gibt es da einen Trick?
es gibt einen Trick. Wir hexen einfach. Wir hexen die ganze Zeit. Nee, sorry, nur eine Sache, das fällt mir immer auf, wenn Leute Manpower sagen. Es ist eigentlich die Human Power, ne? Weil, nur so als kleiner Hinweis. Genau, wie verdienen wir Geld? Also wir bekommen zum einen Geld für die Bestandserfassung. Das ist eine Leistung, die bezahlt werden muss, weil es eine Menge Arbeit ist, das Material erstmal zu digitalisieren und einen Gebäudepass zu erstellen. Und dann verdienen wir Geld mit den Materialverkäufen. Also natürlich, wir müssen immer noch vergleichbar sein mit Neuware. Ich bin aber auch der Meinung, und damit bin ich Gott sei Dank auch nicht alleine, nur weil es ein alt-neues Produkt ist, das ist jetzt mein neuer Lieblingsbegriff, kein gebrauchtes Produkt mehr, sondern ein alt-neues Produkt. Warum sollte es deswegen günstiger sein? Ja, es hat ja die gleichen Qualitäten und Eigenschaften. Und wenn es auch noch geprüft ist und aufbereitet ist, ist es tatsächlich eigentlich sogar besser als ein neues Produkt, weil es einen geringeren CO2-Fußabdruck hat. So. Und deswegen versuchen wir natürlich wirtschaftlich zu sein, im Sinne von, ist natürlich toll, wenn es günstiger auch noch ist, ne? Aber wenn es das nicht ist und gleich viel kostet, denke ich, ist es trotzdem ein Vorteil. Und der Preis hängt natürlich immer vom Aufwand ab. Also da auch dieses ganze Thema Rückbauunternehmen, wahnsinnig spannend. Denn bisher müssen die Rückbauunternehmen ja gar nichts tun im Sinne der Wiederverwendung, wie wir das uns vorstellen. Und natürlich ist ein erhöhter oder ein selektiv werterhaltener Rückbau kostenintensiver. So, das ist so. Und davon hängt dann auch der Verkaufspreis ab. Also je leichter ein Bauteil ausbaubar ist, also je besser der Zustand ist, desto besser kann der Preis auch sein. Wenn man viel Arbeit in den Ausbau stecken muss und viel Arbeit in die Aufbereitung, dann wird es natürlich teurer. Und da gucken wir natürlich auch gerade, welche Produkte gehen jetzt schon gut, bei welchen müssen sozusagen die Preise für Neuware so teuer sein, damit wir wirtschaftlich genug sind. Also das kommt tatsächlich sehr aufs Produkt an.
Welche Erwartungen hatten Sie denn eigentlich an den Wettbewerb, an dem Sie jetzt teilgenommen haben? Also, oder hat der auch Ihre Erwartungen erfüllt?
Das ist schön, dass Sie das fragen. Also wir haben uns ja schon in dem Jahr davor beworben. Und wurden nicht ausgewählt, was mich sehr gefuchst hat. Also ich hatte ja schon in unserem Vorgespräch erwähnt, dass ich ja auch ein rheinisches Mädchen bin und genau aus Bonn komme, in Köln gewohnt habe. Und irgendwie war mir dieser Wettbewerb auch einfach daher ein Anliegen. Ich dachte so, ich möchte unbedingt in Köln dieses Thema auch vorantreiben. Und deswegen haben wir uns im nächsten Jahr einfach wieder beworben und nicht locker gelassen. Und mit Erfolg. Und ja, das hat mich einfach total gefreut und es hat uns auch insofern was gebracht, als dass es eben auch ein guter Multiplikator ist, eben durch die, ich wollte gerade sagen Herausgeberin, aber durch die Initiatorin eben IHK, VDE, VDI. Wir waren dann auf der IFAD, auf der Messe in München, waren auf verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Also das fand ich schon alles super. Genau, jetzt wünsche ich mir noch mehr echte, gelebte Kreislaufwirtschaft in Köln, vielleicht auch durch den IHK. Das wäre natürlich Kirsche auf der Torte. Denn viel Reden ist gut, um das Thema in die breite Masse zu bringen. Das muss einfach ständig besprochen werden. Aber Reden spart kein CO2 ein direkt. Und deswegen wünsche ich mir oder würde ich mir noch mehr Output erhoffen durch den Preis auch in konkreten Projekten. Denn das ist das, was wir wollen am Ende. Also wir wollen heute messbar CO2 einsparen, Ressourcen einsparen, dadurch, dass wir Materialien im Kreislauf halten. Und vielleicht hilft ja dieser Podcast nochmal, da ein bisschen in die Richtung zu gehen. Wobei wir jetzt auch schon Projekte in Köln und Düsseldorf haben. So ist es nicht. Aber mehr ist mehr, ne? Jedes Projekt zählt.
Auf jeden Fall. Was haben Sie denn noch sonst so für Erwartungen, auch gerade nochmal an die Politik ganz konkret?
Ja, also in dem Koalitionsvertrag steht ja drin, dass wir einen Materialpass bekommen sollen für Neubauten. Ich frage mich, wann der endlich beschlossen werden soll oder wann es da irgendwie losgeht, dass das verpflichtend werden muss. Der Materialpass an sich reicht natürlich nicht aus, wenn alles weiterhin verklebt wird. Also es muss ein Materialpass sein, aber auch zirkuläre Bauweise. Das wünsche ich mir, dass das jetzt mal ein bisschen flotter auf die Beine kommt. Dann wünsche ich mir, ich habe viele Wünsche. Dann wünsche ich mir, dann wünsche ich mir ein verpflichtendes Pre-Demolition Audit, nenne ich das jetzt mal. Also eine Bestandserfassung, bevor ein Rückbau stattfindet, muss verpflichtend sein, um aufzuzeigen, welche Materialien haben einen Wiederverwendungswert und die müssen dann auch wieder in den Kreislauf gebracht werden. So. Frankreich hat das übrigens schon. Ja? Also auch da, Deutschland hängt da ein bisschen hinterher. Das ist eine Forderung.
Darf ich da mal noch ganz kurz einhaken? Jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt. Ist das nicht aber auch wieder sehr viel Regularien? Ich meine, wir klagen ja auch immer, gerade viele Wirtschaftsunternehmen klagen ja immer, dass wir eh so eine Wahnsinnsbürokratie haben. Und dann kommt diese Verordnung und da muss das wieder ausgefüllt. Das ist ja nochmal on top.
Also, ich bin auch der Meinung, dass es zu viele Regularien gibt. Ich glaube, man kann sehr viele Regularien rausschmeißen und nur noch welche reinnehmen, die das große Ziel, und das sollten wir uns alle jeden Tag wieder vor Augen führen, das große Ziel ist es ja, für uns, für unsere Nachkommen, für die Welt, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber so ist es, und das ist das große Ziel, einen friedlichen Ort hier zu schaffen. Und ein friedlicher Ort wird nicht existieren, wenn die Klimakatastrophe weiter voranschreitet. Es wird weiterhin oder noch viel mehr Klimageflüchtete geben, es wird geopolitische Spannungen geben und all diese Dinge. Und das ist das Ziel. Und wenn die Baubranche ihre Verantwortung endlich mal erkennen würde, und da gehört die Politik eben mit dazu, weil die Baubranche reguliert, dann können wir das schaffen. So, und das sind Regularien, die uns helfen. Und deswegen bin ich der Meinung, das muss kommen. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin Gebäude abreißen dürfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wirklich, wir sind in Projekten drin. Das sind Gebäude, die sind 10 Jahre alt und werden abgerissen. Aus spekulativen Gründen. Ich muss es leider so sagen, wie es ist. Und das kann halt nicht sein. Es gibt ja gerade auch das Abrissmoratorium. Kann ich auch jedem empfehlen, das mal zu googeln. Das ist eine Initiative, ein offener Brief, den wir auch unterschrieben haben, wo gesagt wird, okay, jetzt mal ganz kurz Pausetaste auf den Abriss und mal wirklich überlegen, was machen wir hier eigentlich? Darf ein Abriss erfolgen? Was für Rahmenbedingungen muss es geben? Gerade heute wieder ein Projekt gelesen. Wir haben jetzt die ganzen leerstehenden Kaufhäuser. Was passiert mit denen? Warum gehen wir nicht in die Umnutzung? Warum wird das nicht gefördert? Das sind Forderungen, die wir unterstützen, genauso wie die Musterumbauordnung, wie gesagt, von Architects for Future. Die gibt es ja nicht. Es gibt ja die Musterbauordnung. Aber wir leben in einer Postwachstumsgesellschaft. Es geht um Umbauen, es geht um weniger Bauen, es geht um achtsames, regeneratives Wirtschaften. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir halt bald 30 Grad an Silvester haben und nicht mehr nur 20. So, genug gefordert. Also ja, da können mir noch viele andere Dinge einfallen, aber ich bin eben der Meinung, dass wir dieses übergeordnete Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und daraufhin unsere Regulatorik und unsere Vorgaben anpassen. Also was bringt es mir, wenn mit meiner Arbeitsstättenrichtlinie steht, hinter meinem Arbeitsplatz muss 1,20 Meter oder 1 Meter, ich weiß es jetzt gar nicht, Luft sein und was weiß ich, all diese Sachen, ja, dann wird es natürlich schwierig. Oder die Deckenhöhe, die muss immer so und so sein. Das ist ja dann einer der gängigsten Gründe, nächstes Gebäude. Also wir würden es ja wahnsinnig gern erhalten, aber die Deckenhöhe ist nur 2 Meter, whatever. 60 und dann kriege ich meine Lüftung da nicht mehr rein. Oder meinen Doppelboden, um die ganzen Kabeltrassen zu verziehen und nicht Kabeltrassen, egal, diese ganze Technik. Und dann denke ich mir so, naja, vielleicht brauchen wir wieder weniger Technik, vielleicht müssen wir wieder zurück zum Einfachbauen. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Wie bauen wir eigentlich? Und was Sie vorhin auch ansprachen, was ich mir, also Richtung Bildung und Ausbildung, also ich habe auch Architektur an der RWTH Aachen studiert. Nachhaltigkeit war da, also wenn man Nebenfach, so, das war überhaupt kein Thema. Und Das wünsche ich mir natürlich auch, und da passiert Gott sei Dank auch etwas gerade, dass das ganz früh in der Architektur, Bauingenieurwesen, wie auch immer, Ausbildung, eigentlich in diesen ganzen Gewerken, auch im Handwerk, ja, dass das da eine größere Rolle spielt. Wie können wir so bauen, dass es eine urbane Mine von morgen sein kann? Wie können wir den Bestand nutzen mit kreativen Lösungen? Das Stichwort ist da meiner Meinung nach, dass die Form der Verfügbarkeit folgt, was keine neue Erfindung ist. Da waren wir schon mal als Menschheit. Wir haben es nur vergessen. Und das sind Sachen, die müssen sich ändern. Und da sehe ich auch die Verbände, die Kammern, eben IHK, diese ganzen, ja, Interessensvertreterinnen, die sehe ich ganz klar in der Pflicht, da Aufklärungsarbeit zu leisten, Angebote zu schaffen für Dialogforen, für Fortbildung. Das muss oberste Priorität haben.
In diesem Sinn weitermachen.
In
Zum
diesem
Schluss
Sinne
meine
weitermachen.
Schluss, ganz spontane Frage. Wie sieht denn Ihr persönliches Traumhaus aus?
Mein persönliches Traumhaus ist wahrscheinlich schon gebaut. ja, das existiert schon. Also, wo ich für mich wohnen wollen würde. Ja, also ich, ja, eine spannende Frage, die sich wahrscheinlich auch über das Leben etwas verändert. Aber ich muss sagen, Dachgeschoss, Weitblick und Helligkeit, das sind Sachen, die sind mir wichtig. Oder die würde ich mich freuen. So, das fände ich irgendwie toll. Bestandsgebäude. Oh ja, was ich total toll finde, es gibt ja ganz, ganz viele eben diese Zeilenbauten aus den 50er, 60er Jahren, Nachverdichtung, auch innerstädtisch, wo dann irgendwie Bombenschäden waren und so. Die sind aber alle in der Regel ein Geschoss tiefer als die Gründerzeitbauten. Wenn man, und da gibt es auch eine Studie zu, ich glaube TU Darmstadt oder Braunschweig, die das Potenzial in Deutschland mal erforscht, verifiziert haben von den Nachverdichtungen. Und das wäre für mich, ehrlich gesagt, ein Träumchen auf so einem Haus oder also überall, dass das überall nachverdichtet wird. Da kriegt man locker 2, 3, 4 Wohnungen noch rein. In so einer Wohnung würde ich gern wohnen. Auf einem 60er-Jahre-Zeilenbau, obendrauf, holzbauweise. Mindestens 50% Reuse-Material, alles zirkulär, mit viel Licht. Ja, das gut, dass wir das geklärt haben. Sehr schön. Schöne Fragen.
Dann danke ich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. War unheimlich spannend. Für mich auch noch, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung noch schon sehr spannend und jetzt auch noch mal neue Aspekte gewonnen. Ja, ich drücke uns die Daumen, uns allen, weil es betrifft uns ja alle. Es ist ja jetzt nicht nur Sie und Ihre Firma, sondern im Grunde die Auswirkungen haben wir ja alle zu spüren. Insofern hoffe ich, dass Sie erfolgreich sind.
Vielen lieben Dank. Danke für die tollen Fragen. Und ja, wir müssen, oder wir alle genau, müssen dieses Thema weiter in die Breite tragen. Und da wünsche ich Ihnen auch ganz viel Erfolg mit dem Podcast und bin gespannt auf die anderen Folgen. Vielen Dank.